Schön, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort schauen können. Und ja, heute ist der Sonntag, hast du dir vielleicht gedacht, an dem die Ältesten an mein Portemonnaie wollen. Glaub mir, wir wollen viel mehr als das. Wir wollen mit Gott gemeinsam an dein Herz, an unser Herz. Das ist nämlich viel, viel wichtiger und darum geht es eigentlich. Und wenn du deine Bibel schon offen hast, dann schlag sie auf ins Alte Testament. Und wir gehen zu 1. Chronik 29. 1. Chronik 29. 1. Chronik 29 und dort lesen wir die Verse 1 bis 19. 1. Chronik 29, 1 bis 19. Und der König David sagte zu der ganzen Versammlung: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott, den Herrn. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzerne Gefäß. Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Und außerdem, weil ich Gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was als Eigentum an Gold und Silber ich selbst besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. 3000 Talente Gold von Gold aus Ophir und 7000 Talente geläutertes Silber zum Überziehen der Wände der Räume. Gold für das goldene und Silber für das silberne Gerät und für jede Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? Und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten der 1000 über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig. Und sie gaben für die Arbeit am Haus Gottes 5000 Talente Gold und 10.000 Dariken und 10.000 Talente Silber und 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Und bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand Jehiels, des Gershoniters. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und Stärke und Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einem jeden zu geben und einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Ich nun, in Aufrichtigkeit meines Herzens, habe ich das alles bereitwillig gegeben. Und ich habe es jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Herr, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, bewahre dieses für ewig als Streben der Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz zu dir. Und meinem Sohn Salomo, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Ordnungen zu beachten und das alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Das ist Gottes lebendiges Wort für heute Morgen. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst und fragst dich: Okay, ich komme einmal in die Kirche und es geht gleich wieder um Geld. Kurze Erklärung, wir reden nicht jeden Sonntag über Geld. Nein, aber wir gehen gerade durch eine Predigtreihe, wo wir darüber sprechen als Gemeinde, was es bedeutet, Mitglied von Gottes Volk, Mitglied einer Gemeinde zu sein und was wir darunter verstehen. Und wir haben uns angeschaut, dass es bedeutet, dass wir gemeinsam nachfolgen, dass wir gemeinsam dienen, gemeinsam fördern, gemeinsam beten und eben auch gemeinsam das investieren, was Gott uns anvertraut hat. Vor einigen Jahren gab es einen Artikel in der Frankfurter Allgemeine über die Bedeutung des Geldes für uns Menschen, geschrieben von einem Psychologen. Und ich fand es unglaublich spannend, was er geschrieben hat. Achtet mal auf seine Worte. Geld hat neben der wirtschaftlichen auch immer eine psychosoziale Bedeutung. Es steht in unserem Land für Erfolg, Sicherheit, Anerkennung, Macht, Lebensqualität und Selbstständigkeit. Geld hat die Kraft, Gefühle hervorzurufen, wie Stolz oder Neid, und beeinflusst maßgeblich, wie wir andere Menschen bewerten. Auch unseren Selbstwert binden wir sehr häufig an Geld. Geld füllt nicht nur unseren Kühlschrank, sondern hat viel mit Ehre und Bestätigung zu tun. Spannend, oder? Und herausfordernd. Geld ist offensichtlich mehr als das Wertpapier oder die Zahlen, die wir hin und her schieben, um zu kaufen, was wir brauchen oder haben wollen. Und Bezahlvorgänge sind scheinbar mehr als nur das Verschieben von Zahlen von einem Konto zu einem anderen. Geld ist hat nicht nur eine wirtschaftliche Bedeutung, sondern es geht darüber hinaus zu etwas, was uns tief im Inneren berührt. Ja, laut dieses Artikels, und ich stimme dem Autor dazu, ist es so, dass wir uns von Geld Dinge versprechen, die ganz eng mit unserer Identität als Mensch zusammenhängen. Würde, Bedeutung, Bestätigung, Sicherheit. Geld hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Und spätestens an dieser Stelle wird es kribbelig. Denn die Dinge, die ich gerade genannt habe, sind alles Dinge, von denen wir als Christen wissen, dass wir sie eigentlich bei Jesus suchen sollten. Ja? Und dort auch finden können, ultimativ. Geld ist an sich nichts Schlechtes, es ist aber auch nicht neutral. Und gerade in unseren Breitengraden ist Geld einer der härtesten Konkurrenten, wenn es um die Vormachtstellung in unserem Herzen geht. Aber das ist nicht erst seit dem 21. Jahrhundert so. Wenn man sich mal die Evangelien anschaut, wird man schnell merken, dass Jesus fast kein anderes Lieblingsthema hat. Jesus redet unglaublich viel über Geld, gerade das Lukas-Evangelium zeigt uns das. Und er redet ganz viel über Habgier. Und auch in den neutestamentlichen Briefen werden die Themen Geld und Reichtum immer wieder aufgegriffen. Paulus zum Beispiel warnt uns davor, Hoffnung auf Geld zu setzen, in 1. Timotheus 6. Warum ist das so? Ist Geld per se schlecht? Nein. Ist Reichtum per se etwas Negatives? Nein. Und trotzdem kommuniziert die Bibel durchgängig eine Gefahr, die bis heute real geblieben ist. Geld und materieller Wohlstand als gute Gaben Gottes haben in einer gefallenen Welt mit trügerischen Herzen das Potenzial, einen Platz einzunehmen, der nur Gott gehört. Und wenn gute Gaben zu Ersatzgöttern werden, dann werden sie ganz schnell zu gefährlichen Gaben. Ja, gute Gaben, die zu Ersatzgöttern werden, werden ganz schnell zu gefährlichen Gaben. Für mein Herz. Unsere Herzen neigen ununterbrochen dazu, uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Ja, lebe deine Träume, leb aus, was dich glücklich macht, gönn dir doch mal was, lebe für dich. Das sind alles so manchmal auch gut gemeinte Glaubensbekenntnisse unserer Zeit. Und passen wir nicht auf, fangen wir an, diese Bekenntnisse zu leben. Wobei wir unser Geld nutzen, um genau das zu tun. Ja, Gott hat uns gute Gaben gegeben, um sie zu genießen und darum soll es heute gehen, um sie zu gebrauchen zum Segen für andere und zu seiner Ehre. Wie bei allen guten Gaben, die Gott uns schenkt, sind diese vorgeschalteten Fragen deshalb total wichtig. Lebe ich für mich oder für den, der mir dieses Leben gegeben hat? Lebe ich für das, was ich sehen, was ich greifen kann? Oder für das, was Ewigkeitswert hat. Und heute soll es darum gehen, dass wir als Christen und als Ortsgemeinde eben dazu berufen sind, gemeinsam zu investieren, und zwar in Gottes Reich. In unserem Mitgliedschaftsverständnis heißt es, es ist unsere Aufgabe, die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt zu fördern. Deshalb wollen wir den Dienst der Ortsgemeinde und ausgesandter Missionare durch Gebet und freiwillige Spenden unterstützen. Ich hatte richtig Lust, diese Predigt zu schreiben. Nicht. Ich bin mir bewusst, ja, vielleicht sogar besonders wir als Deutsche, wir mögen es nicht, über Geld zu sprechen. Und vielleicht haben sich einige, wie ich schon am Anfang sagte, beim Hören dieses Themas gedacht, okay, yo, heute geht's um mein Portemonnaie. Kurze Reaktion darauf, ja, wir sprechen wirklich nicht gern über Geld, die Bibel aber schon und deswegen machen wir es auch. Ja? Und zweitens, nein, wir wollen nicht an dein Portemonnaie, glaub mir, wir wollen viel mehr als das. Wir wollen, dass Gott unser Herz erreicht und neu für sein Reich öffnet. Gott ist nie hinter deinem Geld her, aber immer hinter deinem Herzen. Nie hinter deinem Geld, aber immer hinter deinem Herzen. Und das werden wir heute hoffentlich merken. Ich habe für dieses spannende Thema eben diesen Text aus dem Alten Testament rausgesucht, aus 1. Chronik 29. Wo befinden wir uns? Ganz kurz zur Erklärung. David, der König, steht kurz vor dem Ende seines Lebens. Ja, wenn ihr mal weiterlesen würdet, werdet ihr merken, das nächste, was David tut, ist seinen Sohn nochmal einsetzen und dann sterben. Und er hatte seit vielen, vielen Jahren einen großen Traum. Er wollte seinem Gott ein Haus bauen. Nicht, weil er dachte, dass Gott tatsächlich in einem Gebäude lebt, aus vergänglichem Material. Nein, David hatte Jahre zuvor bemerkt, ich wohne in einem prächtigen Palast aus Zedern und Gold, während die Bundeslade Gottes in einem Zelt steht, das sehr fragil ist. Das passt nicht, das passt nicht. Ja, wie gesagt, für David war klar, Gott braucht kein Haus. Aber der Tempel stand repräsentativ dafür, dass Gott bei seinem Volk wohnt. Und für David war es unpassend, als er die Einfachheit dieses Zeltes sah und sein eigenes Haus, in dem er wohnte. Es muss doch nach außen hin klar sein, dass Gott uns wichtig ist, dass er im Mittelpunkt steht, dass er unser wahrer König ist und eben nicht ich. Und so bewegte David diesen Traum sein Leben lang hin und her. Und kurz vor seinem Tod ruft er dieses gesamte Volk zusammen, um sie dazu aufzurufen, für dieses große Projekt, den Bau des Tempels, zu geben. Und in diesem Kapitel sehen wir ganz viel, was unser Geben für das Reich Gottes bedeutet. Warum wir geben können, wofür wir geben und was uns antreiben sollte. Und so glaube ich, dass wir hier eine große Wahrheit sehen. Und die lautet folgendermaßen: Wir glauben an einen unendlich reichen und großzügigen Gott, dem alles gehört und der ein Volk für sich will, das aus Dankbarkeit bereitwillig und voller Freude gibt. Also, habe ich zwei Punkte für euch heute: Ein Gott, dem alles gehört und ein Volk, das leidenschaftlich gibt. Ein Gott, dem alles gehört und ein Volk, das leidenschaftlich gibt. Und wir beginnen ungewöhnlich in der Mitte des Textes bei dem Gebet von David, bei einem Gott, dem alles gehört. Gewissermaßen in der Mitte unseres Textes finden wir ein Gebet von David und dieses Gebet ist die Reaktion auf das, was vorher passiert ist. Ja, David hat dem Volk gesagt, was er alles gesammelt hat im Laufe seines Lebens, um dieses Haus zu bauen und er ruft sie auf, auch zu geben. Und die geben großzügig, leidenschaftlich geben die. Sie sammeln so viel und David kann nicht anders, er bricht aus in Lobpreis, aus Dankbarkeit. Er reagiert auf das hier, was er sieht und was wir hier sehen in seinem Lobpreis ist total entscheidend für unser Verständnis fürs Geben. Wir sehen hier sozusagen zentrale Bausteine einer biblischen Theologie des Gebens in diesem Text. Und diese biblische Theologie des Gebens beginnt nicht bei Fragen wie, wofür sollen wir geben oder wie viel sollte man als Christ geben? Das sind alles wichtige Fragen, zu denen wir noch kommen. Nein, eine Theologie des Gebens beginnt bei dem großen Geber, bei Gott selbst. Und das findet ihr in den Versen 10 bis 12. Schaut mal, wie David dieses Gebet beginnt. Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe, die Stärke, die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Ja, David betet einen Gott an, der Schöpfer aller Dinge ist, der Herrscher und König über allen Dingen ist und dem deshalb alle Dinge gehören. Er beginnt sein Gebet damit, dass er Gott als großen König beschreibt. Und dazu gebraucht er diese fünf Begriffe in Vers 11, mit denen er eben diese königliche Majestät von Gott beschreiben will. Größe, Stärke, Herrlichkeit, Glanz und Majestät. Und dieser König überragt alles, er regiert alles und deshalb gehört ihm alles. Ja, vielleicht haben wir schon gemerkt, dass das Wort alles relativ häufig vorkommt. Ja, gleich 5-mal in den Versen 10 bis 16. Gott hat alles erschaffen und deshalb herrscht er über allem und deshalb gehört ihm auch alles. Das ist genau das, was wir im Psalm 24 ganz am Anfang sehen. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist, der Erdboden und was darauf wohnt. Ja, es gibt nichts in diesem Universum und in deinem und meinem Leben, das sich dem göttlichen Eigentumsanspruch entziehen könnte. Oder wie es der niederländische Ministerpräsident Abraham Kuyper einmal so treffend ausgedrückt hat, es gibt im gesamten Universum nicht einen einzigen, noch so kleinen Winkel, über den Jesus, der souveräne König, nicht sagen könnte, meins. Nicht einen einzigen, noch so kleinen Winkel, über den er nicht sagen könnte, meins. Oder wie Francis Schaeffer es einmal in der Auseinandersetzung mit Atheisten geschrieben hat, der Atheist kann für sich leben und sein eigenes Denksystem haben, er hört trotzdem niemals auf, in der Welt zu leben, die unserem Gott gehört. Ja, was David hier andeutet, ist eine Eigenschaft Gottes, die leider nicht genug bekannt ist, aber total wichtig ist, weil sie unseren Gott unterscheidet von allen Gottesbildern anderer Religionen und auch von uns Menschen. Was unseren Gott auszeichnet als dem König, dem alles gehört, ist eine vollkommene, und dieses Wort gibt es, glaube ich, gar nicht im Deutsch, Selbstgenügsamkeit oder auch Selbstgenügsamkeit. Was heißt das? Gottes Selbstgenügsamkeit beschreibt seine völlige Unabhängigkeit von seiner Schöpfung. Er benötigt nichts. Er ist in keinster Weise auf etwas oder jemanden außerhalb seiner selbst angewiesen. Es gibt in unserem Gott nie auch nur den Funken eines Mangels, den wir als Geschöpfe ausgleichen könnten. Er hat alles, denn ihm gehört alles und er braucht nichts von uns. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir diese Wahrheit über Gott kennen und bekennen, denn sie unterscheidet ihn von uns Menschen. Wir sind nämlich, wie auch der gesamte Rest der Schöpfung, voll und ganz abhängig von ihm. Wir hängen mit jeder Faser unseres Lebens an ihm, ob wir das glauben oder nicht. Unser postmoderner Traum von Selbstbestimmung und Autonomie zerplatzt an dieser Realität. An der Realität der Bibel und übrigens auch an jedem einzelnen Herzschlag, den wir nicht regulieren können. Die gesamte Schöpfung hängt an ihrem Schöpfer. Die gesamte Schöpfung gehört ohne Ausnahme dem Schöpfer. Und das hat natürlich Konsequenzen für unser Selbstverständnis und dafür, wie wir uns und unser Leben verstehen. Denn wenn das, was David hier bekennt, wahr ist, dann bedeutet das schlicht und einfach, wir gehören nicht uns selbst. Unser Körper gehört nicht uns selbst. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gesundheit gehören nicht uns selbst. Unsere materiellen und finanziellen Ressourcen gehören nicht uns selbst. Das hört sich vielleicht gerade für uns säkulare Westler unglaublich herausfordernd und anmaßend an, aber es ist deswegen nicht weniger wahr. Alles, was wir haben, gehört nicht uns. Es gibt nichts in unserem Leben, worauf wir aus Gottes Perspektive Eigentumsansprüche hätten. Wir sind, und jetzt kommt's, wir sind durch und durch Beschenkte. Durch und durch Beschenkte. Und jeder einzelne Tag, den wir erleben dürfen, jeder einzelne Atemzug, den wir tätigen, jedes gute Essen, das du genießen darfst, jeder einzelne der täglich etwa 100.000 Herzschläge, von denen du nicht einen einzigen selbstständig hervorrufen kannst, ist dazu da, dich an diese Tatsache zu erinnern. Du bist beschenkt. Das ist die revolutionäre Wahrheit in unserem Text hier. Nichts, was du gehörst, gehört dir. Es gehört alles deinem Gott, es ist da, weil er es wollte und es bleibt so lange da, wie er es will. Es gibt nichts, was wir nicht empfangen haben. Und das ist das, was Hiob im tiefsten Leid ausruft. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das Haus, in dem du lebst, nicht deins. Das Auto in deiner Garage, nicht deins. Das Geld auf deinem Konto, nicht deins. Und du sagst jetzt vielleicht, aber ich habe dafür hart gearbeitet. Super. Woher hast du die körperliche und geistige Gesundheit und Kraft bekommen, um das zu tun? Wer hat dir die Luft gegeben, um zu leben? Alles, was du hast, ist dir gegeben, ist dir anvertraut worden von dem Gott, dem alles gehört. Du lebst jeden einzelnen Tag deines Lebens aus seiner Hand. Und dieser Blick auf unser Leben ist so wichtig, denn er rückt Gott ins Zentrum und erinnert uns daran, wer wir sind. Wir sind Empfänger und Beschenkte. Und er erinnert uns daran, was wir sein sollten, eben nicht Besitzer, sondern Verwalter. Und Verwalter gehen anders mit den Dingen um, die sie verwalten, als Besitzer. Das ist unsere Berufung, Verwalter. Das ist unsere Identität, was wir gleich auf den ersten Seiten der Bibel entdecken. Ja, 1. Mose 1 und 2 zeigen uns, dass Gott den Menschen erschafft und ihn dazu beruft, sein Repräsentant und sein Verwalter zu sein. Er überschüttet ihn mit Segen, mit guten Gaben und beruft ihn, nicht Besitzer, sondern Verwalter zu sein. Und diese Berufung gilt bis heute und sie umfasst alles, was wir sind und haben. Wir sind als Menschen dazu berufen, unser gesamtes Leben, ob es unser Denken, unsere Kraft oder unsere Ressourcen sind, nicht zu unserer, sondern zu seiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen einzusetzen. Wir sind dazu berufen, nicht für uns selbst zu leben, sondern für einen anderen und für andere. Ja, Jesus selbst greift dieses Ziel, greift das in den Evangelien immer wieder auf, dieses Bild des Verwalters. Und er erinnert uns daran, es gibt einen König, dem du gehörst, mit allem, was du bist und hast. Ja, vielleicht kennt ihr diese ganzen Gleichnisse, die Jesus von Verwaltern bringt, ja, wo er uns sagen will, du bist auf dieser Erde, um nicht nur mit Gott, sondern für Gott und sein Reich zu leben. Setze also alles, was du hast, deine Zeit, deine Gaben, deine Ressourcen ein, dass klar wird, dass du einem König gehörst. Es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Alles, was wir haben, ist eine Gabe, die uns anvertraut wurde von unserem König, dem alles gehört. Wir sind nie Besitzer, sondern immer nur beschenkte Verwalter. Das ist, was wir verstehen müssen, denn wir sind, Geschwister, ununterbrochen versucht, uns eben nicht so zu verstehen. Und das tun wir seit 1. Mose 3. Denn in dem Moment, in dem Adam und Eva eigenmächtig nahmen, statt sich weiterhin beschenken zu lassen von Gott, hörten wir als Menschen auf, uns grundlegend als Beschenkte zu verstehen, als auf Gnade angewiesene Geschöpfe. In diesem Moment, in dem wir nahmen, hörten wir auf, uns als Verwalter zu sehen. Das war uns nicht genug. Wir haben dem Wort nicht geglaubt, das Jesus später aussprach: Geben ist besser als nehmen. Und auch wenn wir als Christen unsere Berufung kennen, dass wir Verwalter sind, können wir unglaublich schnell in dieses falsche Selbstverständnis zurückrutschen. Weshalb Paulus zum Beispiel den Korinthern schreibt, in 1. Korinther Kapitel 6, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Wow, harte Worte für uns im 21. Jahrhundert. Wir gehören nicht uns selbst. Sollte diese Aussage nicht alles für uns verändern? Denn was Paulus uns da sagt, ist, wir existieren, um Jesus mit allem, was wir haben und tun, groß zu machen. Nicht nur mit 10% unserer Zeit, unserer Kraft oder unserer Finanzen. Und doch können wir so schnell leben, als Christen, als seien wir Besitzer und nicht Verwalter. Stell dir mal Folgendes vor. Eines Tages klingelt es an deiner Tür und ein guter Freund von dir ist da. Und du merkst, er ist total fertig und er hat seinen Job verloren und es geht alles den Bach runter, es ist voll mittellos, er hat kein Zuhause mehr, er hat sein Haus verloren, alles verloren. Und er fragt dich, ob er bei dir wohnen darf für eine Zeit lang. Und du bist ein guter Freund, natürlich lässt du ihn rein. Und du machst ihm sein Zimmer fertig und du gibst ihm zu essen. Und ihr habt gleich am ersten Abend eine richtig gute Zeit. Und in der ersten Woche merkst du so richtig, ey, es funktioniert, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist. Er wohnt in deinem Haus, aber es ist okay, er stört dich nicht. Und du merkst die Dankbarkeit jedes Mal, wenn du ihm wieder was zu essen machst und ihm laufen die Tränen runter und er ist einfach nur dankbar. Und die Zeit vergeht. Eines Tages kommst du nach Hause Und dieser Freund sitzt auf deiner Couch mit den Füßen auf dem Tisch, ein Bierchen in der Hand und fragt dich, kann ich dir auch was zu essen machen? Okay, der Ton hat sich irgendwie verändert. Am nächsten Tag kommst du gerade nach Hause mit dem Auto, du kommst rein, er fragt dich, wo warst du? Weil ich wollte eigentlich heute Morgen mit dem Auto wegfahren. Können wir das beim nächsten Mal absprechen, wann ich das Auto haben kann und wann du? Scheinbar hat dieser gute Freund vergessen, wo er ist und was seine Situation ist. Und ich fürchte, dass wir manchmal so mit Gott umgehen. Wir wohnen in seinem Haus, seiner Erde, und wir gehen so um, als sei das unser Zuhause und er darf Teil unseres Lebens sein. Nicht zu viel, aber er darf mit uns hier drin wohnen. Das ist okay. Aber wehe, er sagt uns, dass wir zu Gast sind. Wenn alles in diesem Universum uneingeschränkt Gott gehört, dann reichen seine Eigentumsansprüche in jeden noch so kleinen und versteckten Winkel deines und meines Lebens. Und hier brauchen wir wirklich ein Umdenken, Geschwister. Wir müssen aufhören, davon zu sprechen, dass Jesus Teil unseres Lebens ist. Denn genauso gehen wir dann mit ihm um. Er ist Teil unseres Lebens. Nein, wir sind Teil seines Lebens. Wir sind Teil seines Lebens und wir gehören mit unserem ganzen Leben ihm, jeden Bereich eingeschlossen. Wir gehören ihm allein. Das gilt für uns, weil wir seine Geschöpfe sind und das gilt noch mehr für uns, weil wir seine Kinder sind, die er für sich erkauft hat. Christen sollten sich nicht fragen, wie sie Jesus mit einem Teil ihrer Kraft, ihrer Woche oder ihres Geldes dienen sollten. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, wie viel wir von unserem Leben ihm abgeben. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, okay, du hast mir dieses ganze Leben geschenkt. Wie kann ich dieses ganze Leben einsetzen, damit du groß rauskommst, Jesus? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Georg Müller, den vielleicht einige von euch kennen, der berühmte Waisenvater, hat einmal gesagt, Gott beurteilt unser Geben an dem, was wir für uns behalten. Jesus will nicht nur Teil unseres Lebens sein. Er hat uns eingeladen, Teil seines Lebens zu sein und unser Leben, das er uns geschenkt hat, für ihn zu leben. Da beginnt unsere Theologie des Gebens. Und da beginnt unsere Theologie des Lebens. Und wenn wir das immer mehr verstehen, dann werden wir zu einem Volk, und das ist der zweite Punkt, zu einem Volk, das leidenschaftlich gibt. David weiß, dass er bald sterben wird. Und bevor er geht, hat er diesen großen Wunsch. Er möchte das Volk, dessen König er ist, für diesen großen Traum begeistern, den er selbst hat. Dem Bau eines Hauses, eines Tempels für seinen Gott. Das war sein letzter Traum. Das hat er sich vorgenommen. Und so sehen wir in den ersten 8 Versen von 1. Chronik 29 einen König, der sein Leben lang voller Hingabe gesammelt hat. Und dann sehen wir ein Volk ab Vers 6, das sich dem Vorbild ihres Königs anschließt und bereit ist, genauso großzügig zu geben. 1. Chronik 29 zeigt uns ganz viel über unser Geben als Christen und als Kirche, als Ortsgemeinde. Warum wir überhaupt geben können, wofür wir geben und was uns antreiben sollte, um zu geben. Also zusammengefasst, wir lernen etwas über die Quelle, das Ziel und den Antrieb unseres Gebens. Was ist die Quelle unseres Gebens? Ich könnte auch fragen, wer ist die Quelle unseres Gebens? Und die klare Antwort unseres Textes ist Gottes offene Hand. Gottes offene Hand. Das bringt David in seinem Gebet so genial auf den Punkt. Das ist so ein schöner Satz, den er hier sagt. Schaut mal in Vers 14 rein. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Das ist so ähnlich wie das Gebet, das der Kirchenvater Augustinus an einer Stelle mal gesagt hat. Gib, was du befiehlst und dann befehle, was du willst. Wir leben aus dieser Hand. Und das wiederholt David in Vers 16, wo er sagt, die ganze Menge, die wir zusammengelegt haben, von deiner Hand ist sie. Ja, das ist die logische Schlussfolgerung aus dem, was wir im ersten Punkt gesehen haben. Es gibt nichts, was Gott nicht gehört. Unser Geben ist also niemals etwas, was wir aus uns heraus tun. Was uns gehört, wir können nur geben, weil er uns gegeben hat. Aus seiner Hand leben wir, aus seiner Hand nehmen wir und in seine Hand geben wir zurück, was er uns gegeben hat. Das heißt, wenn wir geben, geben wir nur einen kleinen Teil von dem, was ihm gehört und er uns für eine bestimmte Zeit anvertraut hat, in seine Hand zurück. Das gilt übrigens nicht nur für Geld. Das gilt für alles, was wir haben. Das gilt für die Beziehungen, die wir haben, für die Kinder, die wir bekommen, die wir haben. Es gilt für alles in unserem Leben. Er vertraut es uns an für eine gewisse Zeit und wir geben es wieder zurück. Unser Geben ist also immer eine Reaktion, eine Antwort auf sein Geben. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum gibt uns Gott dann überhaupt etwas? Warum dieses Hin und Her von seiner Hand in unserem wieder zurück in seine? Warum? Erstens, Gott gibt uns, um uns zu versorgen. Er ist ein guter Gott, er ist ein großzügiger Gott. Er will uns segnen, er will uns Freude bereiten. Ja, tatsächlich, Gott will, dass du happy bist, dass du glücklich bist, dass du genießt. Er will das. Zweitens, er gibt dir, damit du zum Segen für andere wirst. Und drittens, und darum geht es jetzt hier, er gibt, weil er unsere Gaben, die wir gerne geben, gebrauchen will, um sein Reich zu bauen. Braucht Gott meine Gebete? Nein. Braucht er meine Kraft? Braucht er meine Gaben, um sein Reich zu bauen? Nein. Aber in seiner Weisheit und Souveränität hat er sich dazu entschieden, sie zu gebrauchen. Er ist die Quelle unseres Gebens. Was ist das Ziel unseres Gebens? Auch das wird in unserem Text sehr deutlich. Wofür hat David gesammelt? Vers 2. Für das Haus Gottes. Wofür sammelten die Obersten des Volkes? Vers 7. Für die Arbeit am Haus Gottes. Das heißt, unser Geben hat eine klare Richtung. Wir sammeln und geben, damit Gottes Haus gebaut wird. Wir investieren gemeinsam in den Bau seines Tempels. Nun, damals handelte es sich um ein Gebäude, das dann unter Salomo errichtet wurde. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gottes Haus kein Gebäude mehr ist. Nein, wir als Gemeinde, als Menschen, die an Jesus glauben, sind sein Tempel. Wir sind sein Haus. Gott baut jetzt gerade in diesem Moment einen Tempel, der Tag für Tag größer wird und der sich über die gesamten Planeten ausbreitet. Und dieser Tempel lag unserem König im Himmel schon von aller Ewigkeit auf seinem Herzen. Das war sein Traum. Ein Traum, der sich unbedingt erfüllen wird. Denn Gottes Tempel breitet sich unaufhaltsam aus, weil sich Gottes Reich unaufhaltsam ausdehnt. Bis eines Tages der Bau dieses Tempels abgeschlossen sein wird und dann die Worte aus Offenbarung 21 erklingen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und bis zu diesem Moment, wenn diese Worte erklingen, sind wir dazu berufen, gemeinsam in diesen Tempel Kraft, Zeit und Geld zu investieren. Wir sind dazu berufen, Gaben, die Gott uns anvertraut hat, Geld, das er uns anvertraut hat, so einzusetzen, dass dadurch sein Reich weitergebaut werden kann. Und wenn wir in diesen Tempel investieren, investieren wir in das eine Haus, in das eine einzige Reich, das für immer bestehen wird. Ja, David erinnert sich, vielleicht ist dir das aufgefallen, in Vers 15. Vielleicht hast du dich gefragt, warum redet er hier plötzlich über die Endlichkeit und die Sterblichkeit von uns Menschen? David stand selber kurz davor zu sterben. Und David traf eine Entscheidung, sich nämlich als sterblicher, sterbender Mensch in etwas zu investieren, was ihn überdauerte. Ja, wir stehen Tag für Tag vor der Entscheidung, wo hinein wir das investieren, was Gott uns anvertraut hat, ob es unsere Zeit, unsere Kraft oder unser Geld ist. Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir als sterbliche Menschen vornehmlich in Sterbliches investieren oder in das eine unsterbliche Haus, Gottes Tempel, Gottes Reich. Und ich glaube, hier gibt es eine Riesengefahr für uns Christen, dass unsere Herzen nämlich, obwohl wir um dieses ewige Reich Gottes wissen, trotzdem völlig an dieser Welt festkleben. Ja, der Materialismus unserer Kultur kann uns so richtig einnehmen, sodass wir anfangen, nur noch oder hauptsächlich für Dinge zu leben und zu geben, die null Ewigkeitswert haben. Wir können als Ewigkeitsbürger Materialisten werden, die keinen Glauben die so leben, als hätten sie keinen Glauben an Gottes Ewigkeit. Und deshalb verwendet Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief ganze 2 Kapitel, 2 Kapitel, die sind richtig lang, um Christen, die das vergessen haben, daran zu erinnern, wieder entschlossen und regelmäßig, Woche für Woche, Monat für Monat, sowohl für ihre Ortsgemeinde als auch für die Missionsarbeit zu geben. Ja, dieses regelmäßige Geben ist nämlich unter anderem dazu da, unsere Herzen loszureißen von einer vergänglichen Welt, uns daran zu erinnern, dass es ein Reich gibt, das ewig ist. Deshalb gibt es sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament den klaren Befehl für Gemeinden zu sammeln, für Gottes Reich, regelmäßig zu sammeln, Woche für Woche, Monat für Monat. Gott will, dass sein Tempel wächst. Er will sein Reich immer weiter ausbreiten, indem Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und er will, dass wir das Geld, das er uns schenkt, dafür einsetzen. Und für uns als Ortsgemeinde hat diese Wahrheit Folgen für unsere Budgetplanung. Denn hier wird's richtig praktisch. Im Einsatz unserer Finanzen als Gemeinde müssen wir nämlich die Prioritäten widerspiegeln lassen, die unser König vorgibt. Und wenn sein Tempel dadurch wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, müssen wir uns zwangsläufig vor allem mit unseren Finanzen in die Zurüstung von Menschen und in die Ausbreitung des Evangeliums investieren. Hier muss unser Schwerpunkt liegen. Zwangsläufig. Gott baut seinen Tempel und wir dürfen gemeinsam investieren. Was ist der Antrieb unseres Gebens? Auch das wird hier in 1. Chronik 29 klar. Schaut mal, was David in Vers 3 über sich selbst sagt. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Das ist so ein schöner Ausdruck, oder? David hatte Gefallen am Haus Gottes. Mit anderen Worten, sein Antrieb, um zu geben, war nicht einfach nur eine Pflichterfüllung, es war Freude an Gott. Freude am Haus Gottes. Sein Herz schlug für diesen Tempel. Er war begeistert davon, dass Gott bei seinem Volk wohnt. Und zwar so sehr, und jetzt kommt's. David sammelte sein Leben lang und investierte sein Leben lang in etwas, was er niemals sehen würde. Er bekam diesen Tempel niemals zu Augen. Wenn das nicht ein Bild ist für christliches Geben. Das kann ja selbst in der Gemeinde sein, dass wir uns fragen, okay, was haben wir als Gemeinde davon? Ja, warum sollten wir in etwas investieren, was wir nie sehen? Deshalb. Weil Gottes Reich auch diese Ortsgemeinde überdauern wird. Jeden von uns. Und deshalb investieren wir manchmal auch in Dinge, die wir nicht sehen, von denen wir nichts haben. Denn geben ist besser als nehmen. Aber der Gedanke, dass Gott bei seinem Volk wohnt, den hatte Davids Herz so gepackt, das trieb ihn an, so viel zu investieren. Diese Freude am Haus Gottes motivierte ihn, großzügig und gern zu geben. Schaut mal, was er in Vers 2 sagt. Mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Mit meiner Kraft. Da steckt Leidenschaft hinter, Entschlossenheit. Und an dieser Stelle wird etwas deutlich, was uns wahrscheinlich so ein bisschen wehtut. Denn wenn das hier stimmt, was David uns hier sagt, dann ist das größte Problem für unser Geben nicht die Frage um das wie viel. Und das größte Problem für unser Geben ist nicht unser Kontostand. Das größte Problem für unser Geben ist unser Herz. Das anderes mehr liebt als Jesus. Dass die Sicherheit liebt, die Geld uns geben kann. Oder die Bedeutung, die wir durch das haben, was wir uns mit Geld anschaffen können. Wir können vielleicht sagen, okay, Geld ist nicht mein Götze. Kann sein. Aber der Einsatz deines und meines Geldes legt ziemlich transparent offen, wo wir unsere Hoffnung haben. Eine Studie hat ergeben, dass der Großteil der evangelischen Christen im Westen weniger als 3% ihres Einkommens an ihre Gemeinde oder in die Mission gibt. Und wirklich erschrocken hat mich dabei eine andere Beobachtung, dass nämlich Christen in reichen Ländern proportional zu ihrem Einkommen weniger geben als Christen in ärmeren Ländern. Paulus musste eine finanziell starke, wohlhabende Gemeinde in Korinth mit dem Beispiel einer kleinen, armen Gemeinde in Mazedonien beschämen, die darauf bestand, ihn zu unterstützen, obwohl sie total wenig hatten. Paulus musste mehr oder weniger betteln, hört auf damit, lasst das. Sie wollten trotzdem. Ihr Herz gehörte dem Reich Gottes. Ihr Herz brannte für diesen Tempel. Haben wir unsere Freude an Gottes Haus, an Gottes Tempel verloren? Herr David durfte begeistert beobachten, wie sein Volk seinem Vorbild folgte und mit ungeteiltem Herzen die Gaben beisteuerte. In Vers 9 lesen wir das. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass der Schwerpunkt im hinteren Teil des Gebets auf dem menschlichen Herzen liegt, vor allem in den Versen 18 bis 19. Ja, David betet dort, dass das Herz des Volkes weiter bei Gott bleibt. Und dann betet er für das Herz seines Sohnes Salomo. Warum? Weil er weiß, dass hier der Schlüssel für unser Geben liegt. Wenn unsere Freude an Gott und seinem Reich wächst, wenn unsere Herzen immer mehr Gott gehören, dann werden wir immer mehr bereit sein, großzügig, gern und leidenschaftlich zu geben. Und deshalb habe ich anfangs gesagt, Gott ist nicht hinter deinem Geld her. Er ist hinter deinem und meinem Herzen her. Er will und liebt deshalb fröhliche Geber. Denn wenn wir voller Freude geben, wird sichtbar, dass er uns etwas wert ist. Und dort, wo Herzen Jesus gehören, werden sich Hände füllen für Jesus. Okay, vielleicht fragst du dich immer noch, okay, wie viel soll ich denn geben? Wie viel sollen wir als Ehepaar, als Familie geben? Ich glaube, dass der Zehnte kein Gesetz ist, das für uns Christen noch gilt, er aber eine unglaublich gute Orientierung für den Staat sein kann. Was aber viel wichtiger ist und vielleicht dazu führen könnte, dass du auch noch mehr gibst als deinen Zehnten, ist, gib regelmäßig und entschlossen so, dass deutlich wird, dass Gottes Reich deine Freude ist. Gib so, dass sichtbar wird, dass dein Herz für Jesus schlägt. Dass es dir wirklich ein Anliegen ist, dass Gottes Tempel hier vor Ort in Unna und darüber hinaus gebaut wird. Gib so, dass sich darin etwas von deiner Begeisterung für Jesus widerspiegelt. Die Quelle unseres Gebens ist Gottes offene Hand. Das Ziel unseres Gebens ist Gottes Reich. Der Antrieb unseres Gebens ist die Freude an seinem Tempel. Und wenn wir nochmal genauer hinschauen, sehen wir auch das Ergebnis von unserem Geben. Schauen wir in Vers 9 rein, was da passiert. Und das Volk freute sich und auch der König David freute sich mit großer Freude. Ist das nicht genial? Die hier haben Gott etwas gegeben, was ihm längst gehörte. Und sie durften Freude erleben. Gott will dich und mich Freude erleben lassen, wenn wir ihm geben, was ihm längst gehört. Er lässt uns durch unser Geben teilhaben an seinem ewigen Reich und das Ergebnis ist Freude. Randy Alcorn hat das so toll zum Ausdruck gebracht. Beim Geben strömt eine ganz besondere Freude in mein Leben. Plötzlich funkt etwas aus der Ewigkeit in meinem ganz gewöhnlichen Alltag auf. Bist du bereit zu geben? Machst du dir darüber Gedanken, aktiv in deine Ortsgemeinde hinein zu investieren mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Habt ihr als Ehepaar dieses Geben für Gottes Reich als festen Platz in eurer Finanzplanung? Ist das dir ein Anliegen für dein Herz? David stellt in Vers 5 eine spannende Frage. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Das ist eine total interessante Formulierung, denn in der Tora, also in den 5 Büchern Mose, bei der Ordination von Priestern wurde diese Formulierung gebraucht. Aaron und seine Söhne wurden eingesetzt, in ihre Hände geweiht wurden und mit Gaben gefüllt wurden, die sie dann zum Altar brachten. Du und ich, wir sind königliche Priester. Wir wurden erlöst und befreit, um für unseren Gott und König zu leben, mit allem, was wir sind und haben. Vor einigen Jahren gab es ein Interview mit dem Rapper 50 Cent, der zu dem Zeitpunkt angefangen hat, neben Musik auch Filme zu machen. Und der Reporter fragt ihn, ey, du verdienst schon so viel Geld, warum jetzt noch die Filmindustrie? Und seine Antwort war ganz kurz. I love money. Ich liebe Geld. Jesus fragt uns heute nicht durch diesen Text, ob wir bereit sind, ihm einen Teil unseres Geldes zu geben. Er fragt uns eigentlich, liebst du mich mehr als Geld? Liebst du mich mehr als materiellen Wohlstand? Liebst du mich mehr als dein Komfort? Er fragt uns, ob unser Herz und unser Leben ihm gehört, so wie diese arme Frau, die alles gab, weil sie so sehr Gott liebte. Bist du bereit, deine Hand zu füllen für Jesus? Ja, lasst uns gemeinsam investieren als Gemeinde. Lasst uns geben, denn wenn wir das tun, das ist das Geniale. Wenn wir anfangen zu geben, werden wir unserem Gott am ähnlichsten. Er ist der große Geber. Sein Herz ist von einer gigantischen Großzügigkeit gekennzeichnet. Von Eden bis in alle Ewigkeit sehen wir das. Lasst uns ein Stück dieses Charakters reflektieren in unserem Leben, in unserem Gemeindealltag. Und lasst uns geben, weil er uns unendlich mehr gegeben hat. Vor allem und ultimativ in seinem Sohn Jesus Christus, den er eines Tages gab. Jesus ist der Große, der bessere David, der Große, der bessere König. Und er gab viel mehr, damit wir zum Tempel des lebendigen Gottes werden können. Er verließ seine Herrlichkeit, legte seine königliche Majestät ab. Noch nie ließ ein König so viel Reichtum hinter sich. Und starb halbnackt und verlassen und arm an einem Kreuz außerhalb von Jerusalem. Stellvertretend für dich und mich. Warum? Damit wir reich werden. Damit wir reich werden. Und deshalb lasst uns geben, denn er hat uns zuerst gegeben. Amen.